Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Tollhaus Podcast Extra.
Wir haben mit Gerhard Polt gesprochen. Gerhard Polt war ja im Tollhaus Ende November. Und da hat er sich glücklicherweise, wie es seine Art ist, natürlich bereit erklärt, mit uns zu sprechen. Mit dabei war auch der Johannes vom Campus Radio. Und dann haben wir uns einfach die Zeit geteilt und durfte am Anfang der Johannes seine Fragen stellen und dann kam ich. Und der Johannes hatte den Schwerpunkt gelegt auf Dialekt, die Bedeutung des Dialekts, was wird sich ändern, wie sieht Gerhard Polt die Zukunft des Dialekts und wer sich dafür interessiert, der kann gerne auf die Seite des Campusradios gehen und sich diese Sendung, die der Johannes dann gemacht hat, anhören. Ja, grundsätzlich, die Atmosphäre war sehr nett. Wir haben uns kurz vor dem Auftritt getroffen, hinter der Bühne. Und die Wellbrüder saßen auch dabei, haben Kaffee getrunken, haben ein bisschen geschwätzt. Was für eine etwas lebhafte Hintergrundstimmung während des Gesprächs gesorgt hat. Aber alles sehr, sehr nett. Gerhard Polt hat auf mich einen bemerkenswerten Eindruck gemacht. Ein sehr, sehr nachdenklicher, freundlicher und fast schon intellektuell wirkender Mensch. Was heißt fast schon? Ich denke, er ist ein Intellektueller. Er reflektiert sehr, sehr stark. Und deshalb wurde es dann auch tatsächlich ein sehr schönes Gespräch. Mein Stoßpunkt war, mein Gedanke war, wenn man sich die Bühnenbiografie von Gerhard Polt so anschaut und in Erinnerung ruft, hat er ja vielleicht tatsächlich den Typus des Wutbürgers ein wenig vorweggenommen. Und dann habe ich ihn gleich zum Einstieg einfach mal gefragt, ob er vorausgesehen oder vorausgefürchtet hat, dass sein Biedermann, sein Brandstifter eines Tages tatsächlich zum Wutbürger hier in Deutschland würde.
Nein, das glaube ich nicht. Ich bin kein Seher oder jemand, der das vorausgesehen hätte. Aber es ist natürlich so, dass ich glaube, dass es Menschen immer, zu allen Zeiten, das ist auch in der Literatur, das geht bis zur Klassik zurück, im Römischen Imperium oder wo auch immer. Ich glaube, dass Menschen, die an sich selber eine bestimmte Ohnmacht erleben oder eine bestimmte Unvollständigkeit erleben müssen, weil sie zu wenig clever sind, weil sie zu wenig, was der Teufel, zum Zug gekommen sind, weil sie, das muss nicht immer ganz klar sein, aber das Gefühl da ist, dass ihnen etwas fehlt, dann wird es manchmal kompensiert mit dem Gegenteil, mit Überheblichkeit oder mit dem Gegenteil, mit Devotheit. Und in diesem Bogen schwankt es oft, dass eben Menschen zwischen tatsächlich einer gewissen Servilität oder wie gesagt im Gegenteil, die werden herrisch, die werden anmaßend, die werden dann das Gegenteil, die überschätzen sich. Aber es sind Menschen, die eben aus verschiedensten Gründen nicht mit sich im Reinen sind und nicht ausgewogen sind oder ausgewogen sein konnten, weil sie eben aufgrund ihrer Herkunft oder ihren unvollständigen Möglichkeiten sich nicht so entwickeln konnten. Und ich glaube, dass das bei vielen Menschen eigentlich durchaus der Fall ist, weil viele Menschen haben dann Träume und träumen sich irgendwo hin oder schätzen sich irgendwie ein und das mag eben zu Illusionen führen und so weiter. Und im Alltagsleben merken sie ja manchmal ihren Stellenwert. Und jetzt kommen Leute, die ihnen zum Beispiel schmeicheln. Nehmen wir mal an, Schmeichler. Nicht? Das ist der berühmte Demagoge, der sagt, wir sind doch großartig. Dann sind sofort Leute, die sagen, da hat er recht. Stimmt. Also wenn nicht wir. Und dieses berühmte Wort wir ist für mich ein Zauberwort, weil unter dem Wort wir, ich wollte schon mal zum Unwort des Jahres erklären lassen, kann man so viel damit erklären, versuchen.
Ja, im Vergleich zum Wutbürger von heute war sein Spießer eigentlich fast schon sympathisch, oder?
Ich glaube, ich verstehe das, ja. Es ist aber so, dass das unterscheidet ja auch, die Zeit macht den Unterschied deshalb, weil bestimmte Menschen, sagen wir mal, die bestimmte was Unvollkommenes haben und es erkennen auch, oder spießig sind, ist ja auch, kann man jetzt länger darüber reden, spießig in Bezug auf was und so. Aber heute haben die Leute, sie sind ihr eigener Sender. Die Leute haben eine andere Zugangsmöglichkeit zur Öffentlichkeit. Diese Menschen fühlen sich zum Teil durchaus in der Lage, der Menschheit was zu sagen. Ich kenne selber Leute, denen würde ich so ein im Endeffekt relativ harmloses, aber spießiges Bild zubilligen. Aber die sitzen heute vor dem Ding und geben der Welt ihre Nachrichten. Sie sagen, wie es sein soll. Das war früher nicht möglich, aufgrund dieser eben technologischen Entwicklung, die nicht da war. Aber heute fühlen sich sehr viele Menschen bewogen, sozusagen ihre Unvollständigkeiten überall auszuschütten.
Auch verändert haben sich im Lauf der Jahre natürlich auch Qualität, Bedeutung und Popularität des politischen Kabaretts. Täuscht dieser Eindruck?
Das klassische Kabarett hat eine Geschichte, die in etwa plus minus kurz vor dem 1900 rum und schon ein bisschen davor in Frankreich beginnt. Und dann das Kabarett eine relativ dann deutsche Ausdruckskultur wurde. Und zwar im Wesentlichen von Intellektuellen für Intellektuelle. Parallel haben wir aber von Wien, München, Berlin, haben wir etwas anderes, das ist das Brettl, die Brettlkunst, die nicht Kabarett war. Also Karl Valentin hat nicht für Intellektuelle gespielt und auch Vorgänger von ihm nicht, sondern die waren Brettlkünstler. Und die Brettlkunst hat natürlich auch den Karlauer und hat das sogenannte Volkstümliche mit abgedeckt. Wir haben Beispiele Weißferdl und so weiter. Wir könnten also da lange in diese Geschichte einsteigen. Und diese beiden Formen sind natürlich von ihrer Absicht, von ihrer Zielsetzung und von ihrer kulturellen Geschichte her etwas verschieden und haben sich dann auch manchmal gemengt. Varieté und so weiter. Man darf nicht vergessen, dass früher Leute kein Problem hatten, ich weiß das, dass ernstzunehmende politische Texte begleitet wurden nach Kantor und hatte wirklich tiefgehende, sei es philosophische, soziologische oder sonstige Anliegen. Und dann kam eine Bauchtänzerin oder irgend sowas. Also dieses Vaudeville, das gab es früher auch. Und das ist so wie E-Musik und U-Musik, wo man trennte, aber diese Trennungen, das hat sich sehr vermischt. Und ich glaube, Leute, die also reine Unterhaltung, harmlose Unterhaltung bieten, Karlauer, sich durchgekarlauert haben, diese Leute gab es immer und die hatten auch relativ, es gibt, wenn wir mal überlegen, was für Filme gemacht wurden früher, von einer Harmlosigkeit oder von einer, ich kenne Bauerntheater, bei uns wird immer noch Bauerntheater gespielt und wenn man sich die alten Stücke anschaut, die sind von einer, sagen wir mal vorsichtig, Biederkeit, die ist nicht zu überbieten, war aber volkstümlich, war beliebt. Und wie gesagt, diese Formen gab es immer. Und jetzt natürlich wieder, jetzt sind wir wieder in einer anderen Welt mit diesen Medien und mit diesen Erscheinungsformen. Jetzt ist die Arena größer geworden. Jetzt haben wir den Circus Maximus. Und das reine Kabarett kann selten sozusagen diese Mengen an Menschen anziehen, weil es einfach von ihrem Anliegen und vom Ansatz natürlich anders ausgerichtet ist.
Paul selbst hatte früher einige Kämpfe auszutragen und Erregungen zu erdulden, deren Gründe heute eigentlich kaum erwähnenswert wären.
Das muss man einfach sehen, die Barrieren und die Grenzen und die Moralität in der Gesellschaft hat sich total verändert, das ist richtig. Es ist, da gibt es, ja, dieses, sagen wir mal, so wie Sie sagen, die Vorstellungen, was damals möglich war und heute, gehen natürlich diametral auseinander. Aber wie soll ich das sagen, Begriffe wie, wir wissen das ja, Majestätsbeleidigung, da wurde man früher noch eingesperrt. Das heißt bei uns nicht, weil wir die Majestäten dann nicht mehr hatten in der Republik. Aber ich will es nur sagen, also der Ludwig Thoma ist eingesperrt worden. Es gab also zur Zeit des Simplicissimus und so weiter. Die Leute wurden ja wirklich, riskierten viel.
Und zum Abschluss eine hypothetische Frage an Gerhard Polt, ob er denn glaubt, wenn er in dieser heutigen Generation sozialisiert worden wäre, dass er diesem, ja, vulgär belanglosen Humor ebenso erlegen wäre wie diese.
Wissen Sie, warum das sehr schwer ist für mich zu beantworten? Weil ich nicht weiß, warum und wann Menschen in ihrer Biografie, aus welchen Gründen auch immer, Mitläufer sind, was sie prägt. Ich habe mal versucht zu sagen, der Rattenfänger von Hameln. Da hätte ich immer gern gewusst, welche Musik der spielt. Es ist immer schwer zu sagen, diese Selbstsicherheit zu sagen, ja, ich nicht, ich nenne nicht aus. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin sehr vorsichtig bei dem, weil ich wirklich nicht weiß, welchen Verlockungen man zu welchem Zeitpunkt nachgibt und welchen nicht. Und ich tue es auch mit Absicht nicht, weil ich immer meine, man muss auch, wenn man Dinge begreifen will, dann muss man auch Dinge nachsehen können. Das heißt nicht, dass ich nicht auch es furchtbar finde, dass es die Mitläufer gibt. Natürlich ist es furchtbar. Aber ich weiß auch, dass Menschen, die unschuldig sind, zu Tätern werden können. Und darin liegt auch das Dilemma.
Ja, soweit Gerhard Polt. Die Vorstellung war ausverkauft im Tollhaus, selbstverständlich, wie man fast schon sagen muss. Polt ist ja seit vielen, vielen Jahren ein gern gesehener Gast hier in Karlsruhe und völlig wertfrei gesagt, die Standing Ovations, die er und vor allem auch die Wellbrüder, die einen ganz fantastischen Anteil am gelungenen Abend hatten, diese Standing Ovations, die waren vollauf verdient und man muss tatsächlich dankbar sein, dass es jemanden wie Gerhard Polt heute noch gibt und dass man ihn sehen darf.
Ja, das war die erste Ausgabe von Tollhaus Podcast Extra. Davon wird es jetzt in Zukunft wahrscheinlich öfters welche geben, wenn wir mal ein langes, sehr gelungenes und schönes Interview haben. Wir wünschen euch jetzt frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und freuen uns schon auf die Januar-Ausgabe. Am Mikrofon waren Clara Müller-Wirth und Matthias Dreisigacker.